Das Leben ist Spaß.
Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Channels von AudioCD.at. Danke an InstaHelp fürs Presenting und ich habe einen ganz besonderen Gast heute da. Lieber Egon Theiner, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben schon mal einen Podcast gemacht zu deinem Verlag, Egot Verlag. Ich werde mein Buch, das mir so am Herzen liegt, heute habe ich lauter Wortwiederholungen bei dir publishen. Man kennt deinen Verlag natürlich vor allem aus dem Sportbereich und in meinem Buch wird es auch gehen. Viel Wiener Börse, aber auch sehr, sehr viel Sport. Mein Fanboy-Dasein, da werden wir in den nächsten Tagen dazu mehr haben. Aber wofür ich mich heute für diesen Podcast interessiere, ist, du warst ein entscheidender Mitarbeiter, sage ich mal, bei den Winter Olympics in Italien, wie ich vernommen habe, durch viele, viele Postings. Und wir haben in den vergangenen Wochen viel Kontakt gehabt, aber immer nur per E-Mail, weil du in Italien warst. Sprech mal kurz drüber, was war deine Rolle bei den Winter Olympics?
Also zuerst einmal geht es darum, dass Olympische Winterspiele ja ein Mega-Event sind, ja, und die dementsprechend halt auch eine Vielzahl an Ressourcen, an Human Resources eben binden. Und wenn wir jetzt einfach nur so ganz von außen auf die Spiele blicken mit Wettkampfstätten in Mailand, in Cortina, in Antholz, in Val di Fiemme, in Livigno, dann braucht es eben an jeder von dieser Wettkampfstätte verschiedene Figuren. Mhm. Und eine dieser Figuren nennt sich Venue Media Manager. Das ist ja ein althergebrachter Begriff seit 20, 30 Jahren in dieser Sport-Event-Szene. Also der Medienmanager an dieser Wettkampfstätte. Das war in Livigno, dort wo Snowboard und Ski Freestyle ausgetragen wurden, war ich. Mhm. Media Manager darf jetzt nicht verwechselt werden mit einem Kommunikationsmanager, den es ja auch gegeben hat, an jeder von diesen Wettkampfstätten, von diesen vielen Wettkampfstätten. Media Manager bedeutet, das ist eigentlich eine operative Rolle im Sinne, dass eben das Pressezentrum gemanagt wird, dass Pressekonferenzen geleitet werden, dass eben die sogenannten Mixed Zones, wo die Journalisten mit den Athleten zusammentreffen, dass das managed wird, dass es eben die Plattformen oder die Aussichtsplattformen für Journalisten, dass die betreut wurden. Es ist im weiteren Sinne ein Personalmanagement. Ich habe ein Team von 8 Leuten gehabt, die
wunderschöne Postings hast du auch gehabt. Ja, schön.
Die 8 Leute, die ich gemanagt habe und ungefähr 40 Volunteers. Herausfordernd auf alle Fälle, verantwortungsvoll. Wir haben jeden Tag so um die 300 Journalisten und Fotografen an der Wettkampfstätte gehabt und da sind eben die ganzen TV-Leute und Broadcaster nicht mitgezählt. Das ist wieder eine eigene Abteilung. Und ja, waren lange Arbeitstage, so 10 bis 16 Stunden, aber hat auch bei meinen 11. Olympischen Spielen auf alle Fälle Spaß gemacht.
Jetzt weiß ich ja, du bist Italiener, glaube ich. Südtiroler, ne?
Ja, italienischer Staatsbürger.
Allemal, genau. Ja. Und sehr in Österreich verwurzelt. Diese Spiele hier in Italien haben mich damit nicht gewundert. Aber wie kommt man auf 11? Ist das nicht geografisch immer? Oder bist du da in so einem olympischen Fixteam dabei, das solche Zonen leitet?
In einem Fixteam wäre es einfacher. Ja. Ich bin vielleicht weniger stolz auf die Zahl 11, sondern eben, dass es verschiedene Rollen waren für verschiedene Organisationskomitees.
Klar, denke ich mir.
Also wenn ich jetzt zurückrechne, 2026 in Italien, 2022 in China für das Organisationskomitee, 2018 in Südkorea für das Organisationskomitee, 2016, 2014 für Olympic Broadcasting Service, also für das IOC-Fernsehen, 2010 für den Internationalen Skiverband in Vancouver, 2008 für Olympic News Service, also irgendwie auch wieder mit dem IOC, 2006 für das Organisationskomitee in Italien und 2012 in London für das Organisationskomitee.
Also Sommer und Winter bunt gemischt natürlich, ne?
8-mal Winter, 3-mal Sommer. Die ersten 2-mal als Journalist für die Salzburger Nachrichten, 98 und 2002. Da bin ich mehr stolz drauf, weil es ja halt schon ein Zeichen ist, dass ich eine gute Arbeit mache, dass ich mir einen Namen gemacht habe und dass eben Organisationskomitees dann auf mich zukommen und sagen, willst du nicht bei uns auch mitmachen?
Und jetzt beginne ich mit den ganz, ganz vielen Fragen. Paralympische Spiele auch dabei oder waren das die klassischen Sommer-Winterspiele?
Im Laufe von meiner Karriere habe ich 2-mal Paralympische Spiele auch gemacht. Das war 2006 in Italien und 2016 in Rio. Es sind auch 2 Youth Olympic Games dabei.
Kann ich mich erinnern sogar an eins,
ja, glaube ich. 2012 in Innsbruck und 2014 in Nanjing. Also einmal Winter, einmal Sommer. Letztlich bei diesen 11-mal zählen halt für mich sehr konservativ nur die Olympischen Spiele, Winter und Sommer.
Jetzt treffen wir uns etwas kürzer als eine Woche nach dem Ende dieser tollen Phase hier. Wie viel früher reist du da an und mit welchem Vorlauf geht deine Arbeit in Italien los?
Also der Vorlauf jetzt 2026 hat knapp 4 Wochen betragen.
Also du bist zum Jahreswechsel hin circa.
Ne? Ja, Anfang Januar. Ja. Ein paar Tage gemeinsame Schulung und Training in Mailand mit allen anderen Berufskollegen, wo auch das IOC involviert war, die neuen Regeln kommuniziert hat und diese durchbesprochen hat. Und dann 3 Wochen in Livigno selber, bevor die Wettkämpfe gestartet sind. Da geht es hauptsächlich darum, eben die letzten Arbeiten zu überwachen oder zu ermöglichen, den Feinschliff ans Pressezentrum, den Feinschliff ans Pressezentrum zu geben. Aber es geht hauptsächlich darum, das ist halt für mich so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ein Fixpunkt geworden. Es geht immer um die Kommunikation. Es geht immer darum, die Menschen persönlich kennenzulernen, wissen, wie die ticken, eine Verbindung aufzubauen, dass dann während der Spiele, wenn dann Not an Mann sein sollte, ich erstens weiß, wenig anrufen muss, wenig kontaktieren muss und zweitens, wie ich diesem begegnen muss. Mhm. Ob da eine forsche Ansage mehr wirkt als eine freundliche oder ob es Personen gibt, die grundsätzlich gestreichelt werden müssen. Mhm. Das ist dann alles so relevant, um dann nicht aus Egoismus oder aus Eigennutz, aber für die Klientengruppe, in diesem Fall eben die Medien, schnellstmöglich zum gewünschten Resultat zu kommen. Und da reden wir von ganz banalen Dingen. So banal sind sie dann letztlich nicht, aber das Internet fällt aus, die Toiletten sind verschmutzt, es gibt Technologie oder Stromprobleme, es gibt keinen Tee mehr an der Verpflegungsstation und so weiter und so fort. Also das sind kleinere und größere Herausforderungen, die da eben möglichst rasch eben aus der Welt geschafft werden müssen.
Also du hast dann natürlich auch mit den OF-Kolleginnen und Kollegen in Livigno zusammengearbeitet. Da warst du der direkte Ansprechpartner, wenn es irgendwas im Pressebereich gegeben hat, oder?
Also wie gesagt, TV war eine andere Abteilung. Okay. Ich habe die Kollegen und Kolleginnen teilweise kennengelernt, weil die auch das Pressezentrum genutzt haben. Aber hauptsächlich war meine, ich bleibe dabei, Client Group, schreibende Journalisten und Fotografen.
Okay. Podcast hast du auch erwähnt. Es ist schon vorbei, deswegen ist die Frage rein theoretisch. Wenn ich mich da als großer Sportfan, und du kennst mich ja, 2 Tage vorher akkreditieren hätte wollen, was nicht der Fall war, hätte das noch funktioniert und wäre das auch über dein Team gegangen?
Es wäre zum einen nicht über mein Team gegangen und zum zweiten ist der Akkreditierungsprozess gerade bei den Olympischen Spielen, ganz Winter und Sommer, langwierig und anstrengend. Der startet ungefähr ein Jahr vorher. Da wird dann genau definiert vom IOC, welche Kontinente, wie viele Kontingente an Akkreditierungen bekommen und dann innerhalb der Kontinente welche Länder. Dann läuft es über das Nationale Olympische Komitee, die diese Akkreditierungen dann wieder zuteilt. Also dann heißt es, ja. Keine Ahnung, Österreich hat 50 Akkreditierungen und das Nationale Olympische Komitee verteilt dann diese 50 Akkreditierungen. Aber deine Frage ist insofern mehr als berechtigt, weil es Anfragen zwei Tage vorher immer noch gegeben hat.
Kann ich mir vorstellen.
Da würde man gern vorbeischauen, wie läuft es jetzt.
Ja, da kann ich gratis Karten haben oder sonst irgendetwas. Sowas mischt sich sicher auch immer wieder rein. Ne?
Genügend. Ja. Alles nicht so einfach bei Olympischen Spielen. Olympische Spiele, ich bin ein Fan davon, ist eine wunderbare, hochwertige Veranstaltung. Aber ja, in dem Moment, wenn es groß oder mega und hochwertig etc. wird, wird es halt auch kompliziert und ja, vielschichtig.
Was haben jetzt die Wettbewerbe im Speziellen in Livigno ausgezeichnet? Das Wetter war ja in der gesamten Phase eigentlich gut. Es hat keine Verschiebungen gegeben, was, glaube ich, wichtig ist für den Plan auch. Was war das Besondere an Livigno jetzt im positiven wie auch im herausfordernden Sinne?
Naja, die eine oder andere kleinere Verschiebung haben wir schon gehabt in Livigno. Es hat genügend Schnee gegeben in der zweiten Woche.
Okay, sorry.
Aber das ist, ja, Winterspiele, Freiluftsport, gehört dazu. Das ist jetzt auch weiter nicht so tragisch. Es sind alle Wettbewerbe letztlich über die Bühne gegangen und damit ist alles gut. Also, so die schönsten Punkte in Livigno waren sicher diese herausragende Zusammenarbeit mit den Menschen, die dort gearbeitet haben, sowohl mit innerhalb meines Teams oder eben halt auch mit anderen Arbeitsbereichen an der Wettkampfstätte, mit den Vertretern der Nationalen Olympischen Komitees, mit dem IOC und so weiter. Also das hat mir schon gezeigt, und ich wiederhole es gern, wie wichtig einfach dieser empathische Zugang zueinander ist, auch wenn es eine Ausnahmesituation ist, auch wenn das ein Event ist, der 17 Tage oder sagen wir großzügig dreieinhalb Wochen dauert, dass es und man sich da in einer Bubble befindet, die irgendwie losgelöst ist vom Leben. Ja, das hast du ja auch mitbekommen, ja. wenn es dann irgendwie dann auch in der Kommunikation außerhalb von dieser Bubble dann schwierig geworden ist. Also das ist für mich der herausragende Punkt. Der zweite Punkt, bei dem ich halt sehr, sehr zufrieden mit meiner Arbeit bin, ist, dass ich da einer der wirklichen Superstars der Spiele vor Ort gehabt habe. Wird nicht jedem unserer Zuhörer und Zuhörerinnen was sagen, aber Eileen Gu, ja. Eine Freeski,
ich hab's gesehen, ein großartig.
Superstar, ja. 22 Jahre jung, Stanford-Studentin, Model, jetzt zwischen Peking 22 und Milano Cortina 26, sechsfache Olympiamedaillengewinnerin. Ja. Letztes Jahr ein Jahresgehalt von 20 Millionen Dollar.
Ja, würde ich mich
auch. Ja. Würde man auch drum, nehmen.
Ja. Und die Skills fehlen mir halt. Vielleicht als Model, aber das geht ja auch nicht mehr aus. Okay.
Und mit dieser Sportlerin eben sechsmal in der Mixzone unterwegs gewesen zu sein und eben auch ihr Verhalten, sagen wir es mal so, gemanagt zu haben, dass eben die Journalisten das bekommen haben, was sie wollten. Das hat mir schon sehr gut getan, das sehr gut gemanagt zu haben.
Klingt großartig, führt zur Zwischenfrage. Bist du da auch der Timekeeper in Wahrheit bei den Journalisten, die sich für ein Interview angemeldet haben, dass keiner zu lang wird, dass auch alle irgendwie da zum Zug kommen, oder? Das ist deine Rolle, nehme ich an,
ja.
Oder?
Also Eileen Gu ist eher bekannt dafür, dass sie sehr gerne TV-Interviews gibt, aber bei der Presse dann eher zurückhaltend oder eher…
Muss man alles wissen, auch als du, ne? In dem Fall.
Absolut, ja. Dass sie da eher dann zügig durch die Mixzone möchte. Und dass wir da einfach vereinbart haben zwischen ihr und mir, drei Interviewblöcke, einmal mit den internationalen Agenturen, einmal für die chinesischen Medien, einmal für die englischsprachigen Medien.
Und das musste alles vorher gecheckt werden und du wusstest das. Und
genau.
Wer noch schnell aufzeigt und sich vordrängt, keine Chance, oder?
Ja, muss ich dann eben dort anschließen, wo er dann eben noch reinkommt. Ja. Also die meisten dann eben bei den englischen Medien. Und dass wir dann eben vereinbart haben, die Sportlerin und ich, 5 Minuten. Und ich gebe ihr dann ein Zeichen, also ich berühre sie dann leicht am Oberarm, dann weiß sie, 5 Minuten sind vorbei, aber es hängt dann immer noch von ihr ab, wie sie dann weitermachen will. Und da bin ich, wie gesagt, ich habe nachher auch Komplimente bekommen von den Medienvertretern. Die Arbeit habe ich ganz gut erledigt.
Das freut mich zu hören. Ich bin sehr neugierig. Ich bitte dich für die Hörerinnen und Hörer auch noch einzureihen, Mixed Zone, was das genau bedeutet.
Also Mixed Zone, ganz simpel übersetzt, ist halt diese gemischte Zone. Die muss man sich im Grunde wie einen Gang vorstellen, der durch einen Zaun getrennt, halbiert ist. Mhm. Auf der einen Seite hält sich der Sportler auf, die Sportlerin, und auf der anderen Seite die Journalisten.
Okay.
Und auf der Seite der Journalisten bilden sich länderspezifische oder sprachspezifische Gruppen, die sich dann eben an diesem Zaun sammeln, teilweise rüberlehnen, teilweise sind es so viel, besonders dann, wenn Japaner im Spiel sind, dass wir einfach so Serviertabletts genommen haben, auf denen dann die Handys gelegt wurden, dass dann jeder, der auch in der dritten, vierten Reihe steht, noch die Aufzeichnung bekommen hat von den Aussagen der Sportler, der Sportlerinnen. Und dass eben dann der Protagonist oder in zurückzukommen, eben Eileen Gu von einer Gruppe zur anderen wandert und dann eben, nachdem sie ja beide Sprachen sensationell gut beherrscht, Nona, auf Englisch oder auf Chinesisch dann eben Rede und Antwort steht.
Du hast Eileen Gu erwähnt, ich erwähne noch den Johannes Heckflöt Kleebö, natürlich der sensationell, ich liebe auch diesen Sport, und natürlich müssen wir auch die Linze Won erwähnen, die in anderer Rolle höchst emotional ein Bild dieser Spiele halt auch geliefert hat. Ich finde, sie hat alles richtig gemacht. Meine persönliche Meinung, wie hat man in Livigno das wahrgenommen, was da rund um die Linze passiert ist?
Ganz ehrlich, wenn du so drinnen bist an einer Wettkampfstätte, verschwimmt alles andere, was bei Olympischen Spielen passiert, in eine zweite, dritte Reihe. Die 6 Goldmedaillen von Kleber sind wahrgenommen worden. Der Sturz von Won ist wahrgenommen worden. Wie viele andere Ereignisse der Spiele auch. Aber das war einfach, ich glaube, das ist eben halt auch ein Zeichen der Zeit, dass so viel passiert, dass es wichtig ist, sich einfach auf die eigenen Aufgaben und auf die eigene Wettkampfstätte zu konzentrieren und alles andere. Ich sage jetzt nicht ausblenden, das wäre unfair, wahrnehmen, nicken, ja, habe ich gesehen, ja, habe ich mitbekommen, weiter geht's. Die Linze Won tut mir echt leid. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie eine Medaille gewonnen hätte.
Ich auch, ja, Gold natürlich. Wie schön wäre das gewesen, ja.
Aber da ist mir dann halt auch schon auch gerade, aber das haben wir wieder im Thema der heutigen Zeit und mit Social Media und. Es sind zu viele, die einfach ein Urteil abgeben von außen.
Ja.
Das einzige Urteil, die einzige Meinung, die zählt, ist jene von Linze Won.
In Livigno waren ja auch die Snowboard-Cross- und Ski-Cross-Bewerbe, die haben mir besonders taugt, auch wegen gewissen Medaillen für Österreich und so weiter, ganz, ganz spannend. Wenn ich jetzt akkreditiert gewesen wäre, hätte ich dort einmal irgendwann so nebenbei runterfahren dürfen? Nein, oder? Die Strecke als Journalist?
Nein.
Du auch nicht, oder?
Nein.
Das ist bewusst gesperrt, die Sportstrecke.
Ist gesperrt. Teilweise haben die Fotografen Möglichkeiten gehabt, um an ihre Fotopunkte zu kommen. Haben also auch nur mit Ski oder Snowboard mit dem Lift rauffahren dürfen, damit sie eben abfahren können. Aber als sogenannte E-Akkreditierung, als Journalist, als schreibender Journalist, nein.
Gibt es eigentlich an Folgetagen einen Pressespiegel an dich, wo du ein bisschen siehst, was dann der Output deiner neuen Freunde ist, was da gekommen ist? Oder?
Keinen offiziellen, nein. Die Zeit ist auch ein bisschen vorbei, dass wir da jeden Tag reingeschaut haben und eben jeder von uns im Team auf den Seiten, die er normalerweise sich ansieht, bei mir ist es der Standard, die FAZ. Mhm. Dass man da reinschaut und sieht, was geschrieben ist, ja.
Okay. Tagsüber verstehe ich, dass du da voll in einem Tunnel bist, gemeinsam mit den Kollegen. Es waren tolle Spiele. Wie gesagt, Livigno möchte ich noch kurz reinholen. Wie kann ich mir die Abende vorstellen? Die Kollegen werden was gearbeitet haben, dann aber natürlich auch ein bisschen reintauchen wollen in diese schöne italienische Welt. Was war da so ein typisches Abendprogramm?
Also Da muss ich einen Moment weiter ausholen. Livigno ist eine, also wir bekommen ein bisschen eine Gänsehaut, aber das ist nach 8 Wochen dort oder 7 Wochen dort auch ein bisschen verständlich. Ja. Ist wirklich ein Ort, den man sich einmal anschauen sollte. Ich sage ganz ehrlich, ich war zum ersten Mal dort, aber es ist eine Freihandelszone. Mhm. Du gehst durch dieses Dorf mit 7000 Einwohnern und hast teilweise den Eindruck, an einem Flughafen zu sein, weil überall große Schilder mit Duty Free
und Big Points natürlich, ne?
Ja. Stehen. Es ist unwahrscheinlich, also wie sich da alpine Kultur auch von der Architektur her mischt mit Tourismus, mit Massentourismus, mit Elite-Tourismus. Die haben wirklich alles dort. Und dementsprechend waren dann eben halt auch die Abende. Da hat der sehr, sehr engagierte Tourismusverband Livigno einiges organisiert und für die Journalisten auf die Beine gestellt. Einmal hat es ein Abendessen gegeben, oberhalb der Ortschaft. Da sind die Leute mit Skidus und Pisten Räumgeräten raufgebracht worden. Ein anderes Mal hat man sich in der Therme da getroffen. Livigno liegt auf 1816 Metern, ist also hoch, ja? Ideal für Höhentrainingslager, ist ein Leistungszentrum des Nationalen Olympischen Komitees in Italien. Mhm. 50% der Medaillen, die Italien in Paris gewonnen hat bei den Sommerspielen, sind auch in Livigno vorbereitet worden. Qualität, ja. Also die haben von der Schwimmhalle, von der 400-Meter-Bahn etc. wirklich alle Möglichkeiten. Und ansonsten, abgesehen von unserer Seite, wo wir ja sehr auf die Arbeit fokussiert waren, sind die Medien in Livigno vor Ort schon sehr, sehr, sehr gut betreut worden.
Jetzt gehe ich gerade die Verlinkungen in den Shownotes durch. Also wir werden die Winter Games natürlich verlinken, dann werden wir den EGOT Verlag verlinken, freue mich auf mein Buch, dann werden wir Livigno, glaube ich, auch noch verlinken. Und jetzt gebe ich dir noch ein Stichwort, das sich zuletzt nicht ganz so ausgegangen sein wird. Laufalter. Auch da ein paar Worte dazu.
Naja, Laufalter, insofern sind wir ja dann auch Kollegen, ist ein Podcast, der jetzt gerade in die dritte Saison gegangen ist. Ich hoste diesen gemeinsam mit dem Laufkollegen und Journalistenfreund Tom Rottenberg.
Allseits bekannt, liebe Grüße, Tom.
Ja. Ja, macht uns sehr viel Spaß, dieses Projekt, weil wir da die Möglichkeit haben, über unsere Passion, das Laufen zu reden und dann gleichzeitig mit so vielen unterschiedlichen Gästen zu sprechen, einfach ums Laufen, um Bewegung, um Gesundheit, um all das, um diesen ganzen Themenbereich von verschiedenen Seiten einzuordnen. Also es ist jetzt nicht ein Podcast, bei dem man sich immer den Superstar erwartet. Julia Mayer war bei uns, Andreas Wojta, Florian Grasl, durch die Bank. Und dann gibt's diese Unsung Heroes oder auch diese Experten, wie Felix Weinzinger, der über Schlafen.
Das ist, glaube ich, die jüngste Folge, oder? Wird man auf der Homepage sehen, das ist verlinkt, ja.
Die dann eben einfach auch ihren Standpunkt einbringen, ihre Aspekte und, ja, und das findet man dann halt beide irgendwie nicht nur interessant, sondern eben halt auch wertvoll. Und deswegen freut es mich sehr, dass dieses Baby immer weiter wächst und, ja, wir hoffen auf weitere interessante Gäste. Hoffentlich bist du auch einmal dabei.
Ja, jederzeit. Ihr müsst mich noch einladen. Nein, sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe den Tom eh schon lange nicht mehr gesehen. Immer wieder auf der Laufstrecke auch. Und früher haben wir mal sogar ein Format mit dem Standard in meiner alten Firma noch gemeinsam gemacht. Mhm. Ja. Laufalter hat der Name. Ich meine, auf Wienerisch Laufalter ist eh klar irgendwie. Aber hat es da auch schon mal Frauenfeedback gegeben, warum man das Laufalter nennt?
Naja, das ist ja immer unsere Abschlussfrage bei diesem Podcast. Er nennt sich Laufalter. Und was verbindest du mit Laufalter?
Dann frage ich dich, Egon, was verbindest du mit Laufalter?
Naja, ich fasse jetzt da einfach nur die ganzen oder viele der Antworten zusammen, die wir davon bekommen haben. Also ja, sehr oft hören wir das, was du ja schon angesprochen hast, Laufalter. Der Schnitzel wartet. Ja. Aber es gibt dann schon auch sehr, ja, sehr überlegte und reflektierte Antworten. Also, mhm, dass es zum Beispiel ein Laufalter per se ja nicht gibt. Also, ja, du bist nie zu jung und nie zu alt, um zum Laufen. Ja. Und dass es auch ein Feedback oder eine Antwort von einer Frau, dass es eben, dass wir vielleicht gerade in einem Laufzeitalter leben.
Großartig, ja. Also, in die Richtung habe ich hier die Antwort rauslocken wollen. Ja.
Dass, und da finde ich es dann schon interessant, dass, ich meine, in der Zwischenzeit haben wir ja ab 50, 60 Folgen ja ausgestrahlt, Episoden, dass es immer wieder neue Antworten gibt. Mhm. Das finde ich schon spannend.
Und dann frage ich dich ganz abschließend noch zu weiteren olympischen Plänen, Alter. Okay, das musste jetzt sein, ja.
Naja, aber das Alter, das ist ja eigentlich im Zusammenhang mit weiteren olympischen Plänen ja nicht so unrelevant. Ich bin jetzt 58
geworden. Das habe ich jetzt in Richtung Alter gemeint. Wir sind ja gleich jung. Wir sind beide 58, ja. Also ja, genau. Ich bin noch nicht ganz 58, aber bald. Entschuldigen.
Nichts zu entschuldigen. Die nächsten Spiele finden in 2 Jahren in Los Angeles statt. Mhm. Ein paar Kontakte habe ich dort, aber wir kennen alle die Situation in den USA mit Einreisebedingungen etc. In 4 Jahren stehen die Winterspiele in den französischen Alpen an. Da würde ich schon sehr, sehr gerne dabei sein. 2032 sind Olympische Sommerspiele in Brisbane, das ist ein bisschen weit weg. 2034 Winterspiele in Salt Lake City in Utah. Und dann muss ich aber halt sagen, 2034 wäre ich 66.
Mhm. Aber da fängt das Leben an, sagt Udo Jürgens.
Ja.
Aber Olympia vielleicht nicht mehr.
Ist alles richtig. Ich bin davon, also auf der einen Seite bin ich weiterhin motiviert zu sagen, ja, das ist eine tolle Geschichte, da möchte ich dabei sein, ich möchte da mit meiner Gelassenheit, da mit meiner Emotion halt auch weiterhin meinen Beitrag leisten dürfen. Auf der anderen Seite bin ich mir aber schon bewusst, dass andere gute Leute, jüngere, ich sage nicht motiviertere, aber ausdauerfähigere nachdrängen. Also Pläne habe ich, Freuden würzen mich. Abschließend würde ich vielleicht sagen, ich habe die ersten Olympischen Spiele, bin ich mit dem gleichen Mindset angegangen wie jetzt meine 11., nämlich mich so einzubringen, dass ich mir danach beruflich keine Vorwürfe machen brauche und dass ich emotional wirklich alles mitnehme, was ich mitnehmen kann, weil ich nicht weiß, ob es nicht meine letzten sein würden.
Ich glaube, es ist natürlich auch eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. Auch du bist natürlich ein Fanboy und ich bin ein großer Fanboy auch von diversen Teams, Alter, Gender und so weiter. Und so haben sich auch deine Rollen über die Jahre verändert und großartig mit dir geplaudert haben zu dürfen, wenn das jetzt grammatikalisch richtig ist, lieber Egon. Und tschüss und Baba. Danke.
Danke dir.
Und danke an euch da draußen fürs Begleiten auf dieser halben Stunde. Ciao, ciao.